Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Fellner Live. Mein Name ist Fina Wählern und an meiner Seite habe ich natürlich meine Studiogäste. Veronika Born-Mehner, grüß dich Veronika. Hallo. Und Leo Lugner.
Hallo, schönen guten Nachmittag.
Servus. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir diskutieren natürlich über die Top-Themen hier auf Fellner Live mit meinen Studiogästen. Natürlich ein großes Thema, der Familiennachzugsstopp. Wir möchten natürlich beide Seiten hören, Pro und Contra. Wer möchte denn gerne am besten anfangen?
Kann ich gerne gleich beginnen.
Ja, bitte,
eine alte FPÖ-Forderung. Grundsätzlich wäre das alles viel zu schön, um wahr zu sein. Okay. Ich glaube nur, dass es wiederum ein Politbluff ist seitens der ÖVP, die sich jetzt hier irgendwie als rechte Partei initiieren möchte und natürlich irgendwo eine Position ergreifen muss, um irgendwo nicht zu ertrinken. Aber ich glaube, dass es nichts Gutes am Ende dabei rauskommt, sondern dass vielleicht der Familiennachzug 1 bis 2 Monate gestoppt wird, um dass er dann nachher wieder genauso weitergeht wie vorher, wie munter er vorher funktioniert. Es bräuchte hier nachhaltige Gesetzesänderungen. Ich glaube nicht, dass die ÖVP das gemeinsam mit der SPÖ umsetzen wird können. So gesehen ist das wieder ein schöner Bluff, eine tolle Ankündigung seitens der ÖVP, die ganz gern rechts blinkt und dann konsequent links abbiegt.
Also du sagst, es ist ein kurzer Bluff. Was sagst du denn, was schlägst du denn vor, damit es dann besser wird? Dass es jetzt nicht nur ein kurz temporärer Bluff sein wird?
Es braucht einen nachhaltigen Stopp des Familiennachzuges, vor allem auch genaue Kontrollen. Wir haben es so, dass nicht einmal behauptet jemand, es hätte in Syrien Kinder, eine Frau, bringt irgendwelche Papiere, die man nicht auf Authentizität überprüfen kann, und das wird dann als gegeben hingenommen von den österreichischen Behörden, und er holt dann irgendwelche Kinder und irgendwelche Frauen als Familie nach, die teilweise gar nicht mit ihm verwandt sind. Diese Probleme gibt es alle, nicht nur in Österreich, das ist ein Problem, was die gesamte Europäische Union betrifft. Das heißt, es braucht einen totalen Familienstopp, und zwar nachhaltig. Vor allem für Länder, wo schon die Leute, die hergekommen sind nach Österreich, dass ich das noch sagen darf, aus Syrien, aus Afghanistan, dann, die gar keinen Fluchtgrund und vor allem Asylgrund in Österreich haben, dass die dann noch andere Menschen nachholen, ist für unser Sozialsystem und für unsere Sicherheitslage eine absolute Hiobsbotschaft.
Veronika, wie siehst du denn das?
Ich sehe es natürlich anders. Ich würde gerne mal da anfangen, weil es sind gleich mehrere Gründe, aber fangen wir mal darüber an, über wen reden wir da überhaupt? Du hast das eh schon mehrfach gesagt, da geht es um Frauen, da geht es um Kinder. Das heißt, wir reden da jetzt nicht davon, dass, wie es gerne von rechter Seite immer wieder gewarnt wird, dass da jetzt irgendwelche gewalttätigen Männer zu uns kommen würden, sondern da geht es darum, dass die Männer, die in der Regel schon da sind, eben Frauen und Kinder nachholen. Kinder, kleine Kinder, Ehefrauen, das sind Dinge, die sind normalerweise unter den Menschenrechten abgedeckt, dass man eben diesen Familiennachzug machen darf, dass man seine Kinder immer holen darf. Ich meine, stellen wir es uns einmal für uns selber vor, wenn wir fliehen müssten, ich würde ohne meine Kinder überhaupt nirgendwo hingehen. Und das Erste, was ich wollen würde und was mir am wichtigsten wäre, wäre Kinder nachholen. Deswegen ist es eben auch ein Menschenrecht. Und das ist der Grund. Und jetzt komme ich zu dem, wo ich Leo Lugner ausnahmsweise recht geben muss. Ich glaube auch, dass das nichts wird, aber vor allem deswegen, weil das logistisch nicht möglich sein wird. Der Minister Kahner hat sich gestern in Erklärungen gewunden, wo er erklärt hat, wie seine Spitzenbeamten das anscheinend schon seit über einem halben Jahr hinbekommen wollen, das irgendwie verfassungskonform und EU-rechtskonform hinzukriegen. Aber alle Experten und Expertinnen, alle, die fachkundig sind, alle, die sich mit der Materie auskennen, sagen, das hält niemals. Das heißt, es wird sowas passieren, was eh schon öfters passiert ist, nämlich, dass die ÖVP irgendein Gesetz bastelt, mit dem dann 3 Monate lang Wahlwerbung macht. Jetzt haben wir Wien-Wahlkampf, da passt das vielleicht gerade so ein bisschen rein. Und dann wird es zum Glück, wie ich finde, eh wieder aufgehoben. Nur was da mit den Kindern gemacht wird und was da mit den Frauen gemacht wird und was da auf den Rücken von Familien gemacht wird, finde ich wirklich unerträglich. Wir reden da über 60 Personen jetzt im letzten Monat. Das heißt, zum einen ist es einmal ein total absurdes Symbolthema, weil es um so gut wie keine Menschen mehr geht, weil eh im Vergleich zum letzten Jahr eh schon über 1000 Personen pro Monat weniger kommen. Das heißt, jetzt im Februar waren es 60 Personen, jetzt in diesem Monat sollen 30 bis 40 Personen ungefähr kommen. Wie gesagt, gesagt, Frauen und Kinder. Das heißt, das sind 0,2 Promille der Migranten und Migrantinnen, die überhaupt in unser Land kommen. Also es sind lächerlich wenig Personen.
Das sind fast 1000 Leute im Jahr.
Ja, genau, lächerlich wenig Personen. Wir haben über 9 Millionen Menschen in Österreich. Wir werden 1000 Kinder retten können.
Das, was die ÖVP eben nicht wollte, ist mit uns tatsächlich eine Trendkehr in der Zuwanderungspolitik umzusetzen. Wir brauchen in Österreich Remigration. Wir müssen schauen, wie wir vor allem straffällig gewordene Asylwerber loswerden und nicht, wie wir schauen, dass wir noch irgendwo Verwandtschaft von diesen Personen nach Österreich reinholen. Das ist diese Trendwende, die es in Österreich dringend braucht. Ansonsten wird dieses Land allalong vor die Hunde gehen. Und wir haben die Anzeichen, es geht in Wien auf den Straßen zu. Jugendbanden terrorisieren die Wiener und Wienerinnen. Auch betroffen extrem viele Migranten, die sich toll integriert haben in Österreich. Egal, wo die herkommen, ob das jetzt Türken sind, ob das Jugoslawen sind, die in Österreich einen wichtigen Job und wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, sie werden in Wien genauso Opfer von Kriminalität arabischer Clans, Kriminalität tschetschenischer Clans. Ja. Und diese Probleme muss man anpacken und da müssen wir schauen, absolut, dass wir die Straftäter loswerden. Das tut diese Bundesregierung aber...
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber wie wird man Straftäter los, die in unserem Land sind und irgendwelche Leute mit Messern niederstechen, wenn wir von nicht einmal 1000 Personen im Jahr reden, die entweder kleine Kinder sind oder Frauen sind? Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Sie merken doch selber, dass das, was Sie sagen, keinerlei Sinn hat.
Man schafft das, natürlich ergibt es einen Sinn. Man schafft das sehr einfach. Und man braucht
wir reden
nur,
über Frauen und Kinder und nicht über irgendwelche Messerstecher, so wie Sie das suggerieren.
Wir reden über Kinder, da kommen dann Jugendliche und wir haben ein Riesenproblem mit Jugendkriminalität. Wenn man sich anschaut, wie viele Jugendliche in Österreich straffällig werden, in erster Linie Leute mit Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und auch hier gibt es null Bereitschaft von dieser Bundesregierung, einmal eine Gesetzesänderung vorzunehmen und endlich das Jugendstrafrecht herabzusetzen, dass man hier auch wieder die bestrafen kann. Ich habe erst diese Woche wieder einen Fall gehört, wo sich eine verzweifelte Mutter an uns gewandt hat, wo ihr Sohn in der Schule brutalst niedergeschlagen wurde, schwerst verletzt wurde, langen Krankenhausaufenthalt hatte und die Staatsanwaltschaft legt aufgrund des Alters sofort jegliche Ermittlungen stellen sie ein. Es ist auch so, dass das Jugendamt in Wien beispielsweise, wenn in Wien in einem Bezirk jemand wohnt mit einem Kind, das Kind ist auffällig, das Jugendamt interessiert sich für den, da haben die Eltern dieser kriminellen Kinder schon längst durchschaut, wenn sie sich in einen anderen Bezirk melden. Hauptmelden ist ein anderes Jugendamt zuständig, die geben den Akt nicht weiter und sie kommen dem Jugendamt aus. Das ist die Stadt Wien. Es gibt so viele Probleme, wo man anpacken müsste.
Und da würde ich gerne einhaken, weil da gebe ich Ihnen recht. Es gibt wirklich Probleme. Ich habe selber jahrelang im 15. Bezirk in der Nähe vom Westbahnhof gewohnt, bevor ich Kinder bekommen habe und wir uns als Familie und als Haushalt vergrößert haben.
Von einer Familie, der es in Wien zu unsicher geworden ist. Ja?
Nein, weil da habe ich dann schon woanders. Ich wollte nur darauf hinaus, das ist alles ein Unsinn. Wir sind ins Grüne gezogen, weil wir was Grünes wollten. Also frische Luft und Bäume und Natur.
Vogelweidpark im 15. ist ja schön.
Ich habe sehr, sehr gerne im 15. gewohnt, aber ja, natürlich gibt es Probleme und das ist auch etwas, was ich niemals leugne. Und ich bin die Letzte, die sich hinstellt und sagt, alles ist wunderbar und wir leben in der rosaroten Ponywelt, wie das oft hingestellt wird und wir haben keine Probleme. Aber ich möchte darüber reden, wie man Probleme lösen kann. Und ich löse ein Problem mit gewalttätigen Jugendlichen, die es hier mitunter gibt, oder ein Problem mit radikalen Fundamentalisten und Extremisten, die es hier mitunter gibt, sowohl religiös als auch politisch motiviert. All diese Probleme löse ich nicht, indem ich jetzt sage, ich nehme diese nicht einmal 1000 Personen, die Frauen und Kinder sind, nicht mehr auf, verstoße dabei gegen die Menschenrechte, gegen österreichisches Recht, gegen europäisches Recht, mache was symbolisch dann 3 Monate medial diskutiert wird, was dann aber im Nachhinein juristisch ohnehin wieder aufgehoben wird, weil wir es nicht mal dürfen, solange wir ein Land in der EU sind, was ich auch gut finde. Wir haben uns in der Europäischen Union ja auch darauf geeinigt, dass wir die Menschenrechte achten und wertschätzen. Jetzt mal kurz dazu. Warum machen wir nicht Dinge, die wirklich notwendig sind? Lass mich kurz ausreden. Wieso investieren wir nicht in Ungarn?
Wie viel Familiennachzug gibt es in Polen?
Aber wir sind doch zum Glück nicht Ungarn.
Wie viel? Wir sind auch ein EU-Land. Man kann sehr wohl auch in der Europäischen Union, wenn man sein Land vertritt, wenn man Politik für seine Bevölkerung macht, kann man auch in der Europäischen Union eine ordentliche Politik machen. Und man kann auch die Europäische Europäische Union zum Positiven reformieren. Das ist das unser freiheitlicher Ansatz.
Dann muss man das auf EU-Ebene machen, aber nicht in Österreich, wie unsere Ostnachbarn das perfekt machen. Die eh nicht halten. Reden wir doch bitte einmal lösungsorientiert. Überlegen wir uns doch bitte einmal, was es tatsächlich brauchen würde. Das Jugendamt braucht viel, viel mehr Ressourcen, damit das Jugendamt in solchen Fällen tatsächlich auch etwas unternehmen kann. Da bräuchte es psychologische Betreuung für Kinder und Jugendliche, die auffällig sind. Da müssen die Eltern unterstützt werden, wenn es mit den Kindern Probleme gibt. Da müssen auch Schulen die Möglichkeiten haben, dass es Schulpsychologen und Therapeutinnen gibt. Da muss es die Möglichkeit für Eltern, für Schulen geben, dass sie Eltern sanktionieren, wenn das Kind nicht in die Schule kommt. Da gibt es so eine lange Palette an sozialpolitischen Maßnahmen,
die tatsächlich was ändern würden und die wichtig wären. Das Strafrecht, das Jugendstrafrecht.
Kann man meinetwegen auch drüber reden, aber das ist meines Erachtens das Ende und nicht das Anfang der Leiter. Aber auch da kann man was machen.
Und es kann auch Konsequenzen geben, wenn ein Kind straffällig wird und die Eltern beziehen Sozialleistungen.
Man merkt, dass du keine Kinder hast.
Monika, die Zeit aus.
Ja, aber ich kenne deine Kinder nicht, aber ich bin überzeugt, dass deine Söhne nicht gewalttätig sind und nicht irgendwo ihre Mitschüler in ihrer Schule transferieren. Da bin ich überzeugt, weil ich, auch wenn wir politisch einer anderen Meinung sind, ich und deinen Mann und dich kenne und weiß, dass ihr eure Kinder bestmöglich erzieht und schaut, dass die brav sind. Auch ich war nicht immer der bravste Schüler, aber ich habe niemanden geschlagen, sondern ich habe nicht gute Noten heimgebracht und da waren meine Eltern traurig. Aber das ist ja kein Verbrechen und das ist auch ein
Aber meine Wir sind uns jedenfalls einig, dieses eine Gesetz wird es nicht lösen, das eine Gesetz wird gar nichts lösen. Mhm. Es wird weder dafür sorgen, dass irgendwer in Österreich früher einen Job hat, weder wird es deswegen irgendjemandem in Österreich besser gehen, und egal ob Autochtone oder Zugreist für Österreicher, noch wird es irgendwelchen Kindern dadurch besser gehen. Es wird einfach nur auf dem Rücken von ein paar wenigen Menschen wirklich auf grausame, unmenschliche Art und Weise Wahlkampfpolitik betrieben. Und das ist nicht nur unseriös, sondern das ist auch unmenschlich.
Aber
und
ist deswegen die Sprachbarriere auch ein Problem?
Bin ich auf jeden Fall dagegen.
Ist ein Hauptproblem. Also wir haben natürlich immer als Freiheitliche gefordert, dass es auch eigene Deutschklassen gibt für Jugendliche, die nach Österreich kommen, wie auch, dass im Kindergarten wesentlich mehr Sprache unterrichtet werden muss bei Kindern, wo das fehlt. Sprache ist das Wichtigste. Ich nenne hier immer ein Beispiel, ein klassisches Einwanderungsland ist Israel. Mhm. Dort wandern Menschen aus aller Welt, aus Europa, aus Russland, aus Amerika ein die gemeinsame Sprache wäre Hebräisch, können die auch nicht. Weil die haben natürlich die gemeinsame Religion immer als gemeinsamen Nenner. Aber nichtsdestotrotz werden dort die Kinder mal zuerst in Hebräischklassen gesteckt, bis sie die Sprache perfekt beherrschen und dann kommen sie in den Regelunterricht. Und wenn das dort hervorragend funktioniert, warum soll das dann in Österreich nicht funktionieren? Und ich bin überzeugt, dass man hier in Österreich auch eben spezielle Deutschklassen braucht, wie auch schon im Kindergarten anfangen muss. Es braucht für Kinder, die Sprachprobleme haben, braucht es einen verpflichtenden Kindergarten, dass sie die Sprache auch schon kleinst auf lernen, weil sonst wird das nicht funktionieren.
Ja, aber es ist ja vielleicht nicht nur bei den Kindern. Ich glaube, wenn wir schon von Familie sprechen, dann müssen ja auch die Eltern ja auch die Sprache
natürlich
ja können.
Auch
ich meine, wenn die jetzt sich nicht hier unterhalten können auf Deutsch, dann ist das doch ein massives Problem.
Natürlich ist das ein Problem und ich stimme auch bei den Kindergärten zu 100% zu, aber bei den Kindergärten schaut es in Österreich aktuell so aus, dass zwei Pädagoginnen oder eine Pädagogin und eine Hilfskraft für Kinder im Alter von 2 bis teilweise 7 Jahren zuständig sind, wo teilweise auf eine Pädagogin über 10 Kinder kommen. Wie sollen die das gewährleisten? Wir haben ein System, wo wir unsere Elementarpädagoginnen massiv überfordern, weil wir nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir müssten wahnsinnig viel Geld einmal reinpumpen, um zu schauen, dass wir genügend Personal in den Kindergärten haben. Und wir müssten schauen, dass dort mehr Pädagoginnen arbeiten und dass die dort die Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern. Mir hat letztens die Pädagogin in dem Kindergarten, wo mein kleiner Sohn hingeht, erzählt, sie hat alleine von einem Tag auf den anderen 37 E-Mails bekommen, die sie dann zum Beispiel von der Gemeinde bearbeiten muss, die sie innerhalb von einem Tag beantworten muss. Das sind alles administrative Tätigkeiten und so weiter, die nebenbei mitmachen müssen, woran wir vielleicht gar nicht denken. Das heißt, die sind von vorne bis hinten, werden die zugemüllt mit Arbeit und die sind wirklich, das sind total engagierte.
Also mit administrativen Dingen.
Nicht nur administrative, sondern auch Reinigung und ganz viele Dinge.
Ist die Stadt Wien ein Totalversager? Ich möchte
da ist Wien sogar noch ein positives Beispiel.
Ich möchte hier nur zurückerinnern, was es für Skandale gab, wo islamistische Kindergärten gefördert wurden, wo Kindergärten gefördert wurden mit öffentlichem Geld, wo sich die Eigentümer bereichert haben. Das waren echt Probleme, das ist alles nicht lang her, das ist nur wenige Jahre. Ja, und da hat die Stadt völlig versagt und hat private Träger gefördert, die nie das Kindeswohl im Sinne hatten, sondern Bereicherung oder religiöse Indoktrinierung. Ich muss wirklich sagen, da hat auch Stadtrat Wiederkehr völlig versagt. Jetzt hier ist der neue Zampano in die österreichische Bildungspolitik noch irgendwo letztendlich komplett tronieren wird.
Aber dann reden wir doch bitte darüber, wie man schauen kann, dass es in Österreich A, ein vernünftiges Kindergartenangebot gibt, weil es gibt sowieso viel zu wenige. Und gerade wenn man am Land lebt, und das tun 60% der Österreicher und Österreicherinnen, hat man das Problem, dass man schwer überhaupt einen Betreuungsplatz findet. Und wenn man ihn findet, dann hat man das Problem, dass man dort zwar wunderbares, total engagiertes Personal hat, die sich wirklich abstrampeln und sich wirklich bemühen, aber die halt einfach auch unter den Gegebenheiten leiden, dass sie de facto 3 Jobs auf einmal machen und allein oder zu zweit für viel zu viele Kinder auf einmal zuständig sind. Und wie sollen die denn den Kindern Deutsch beibringen? Das ist doch total utopisch. Das ist doch fern von jeglicher Realität. Da müsste man in jedem Kindergarten 1-2 Personen zusätzlich einstellen, die für die Sprachvermittlung da sind. Und dafür müsste man halt Geld in die
Hand nehmen. Ja, das Geld, das wir nicht haben, oder? Das ist ja nicht da.
Ganz genau. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, das ich sehe, ist, und wenn Sie jetzt sagen, es bräuchte eigene Deutschklassen, das widerspricht jeder Erfahrung und jeder Evidenz. Man lernt eine neue Sprache am einfachsten dann, wenn man mit so wenig Kindern wie möglich zusammen ist, die die eigene Sprache sprechen. Wenn ich will, dass jemand schnell Deutsch lernt, dann habe ich im Idealfall so, dass 10 Deutsch sprechen und 2 nicht Deutsch, weil dann lernen die 2, die nicht Deutsch können, relativ schnell Deutsch.
Und in der Pause muss Deutsch gesprochen werden. Eine alte FPÖ-Förderung, für die wir immer belacht worden sind, wo wir als böse Rassisten beschimpft worden sind, weil wir Deutsch im Schulhof gefordert haben. Das ist tatsächlich ein guter Ansatz. Abgesehen davon ist es ja auch völlig unfair, wenn ich irgendwo auf einer anderen Sprache, auf Chinesisch beispielsweise, wenn 2 Chinesen in einer Klasse sind, dann können die anderen ausrichten, ohne dass die anderen überhaupt mitbekommen, wie die über mich reden. Das heißt, es ist völlig klar, dass natürlich auch in der Pause und im Schulhof Deutschpflicht herrschen muss. Warum? Weil dann natürlich auch alle die Sprache perfekt beherrschen und letztendlich dann die Integration am besten funktionieren wird.
Jedenfalls sind wir uns einig, dass wir über Integration reden müssen und dass, wenn wir wollen, dass sich in der Situation was verbessert und dass Probleme tatsächlich angegangen werden und dass Jugendliche tatsächlich sinnvoll in die Gesellschaft integriert werden und sind und nicht gewalttätig werden oder anderen Blödsinn machen.
Und jene, die gewalttätig sind, muss man remigrieren. Auch das muss man aussprechen. Alle Gewalttäter müssen gehen. Ja, mit Jugendlichen kann man das auch machen. Wenn die hergekommen sind und hier kriminell werden, können es gleich mit der ganzen Sippe haben fahren. Das wäre ganz logisch.
Und wenn ein 12-jähriges Kind gewalttätig wird, dann ist es niemals die Schuld des 12-jährigen Kindes, sondern der Eltern.
Natürlich der Eltern. Also, da müssen die Eltern gehen, richtig. So ist es.
Man muss sich, wie ich finde, dann als Staat der Verantwortung stellen, die man diesen Kindern gegenüber hat. Und da muss man sich um diese Kinder kümmern. Und auch da sind wir jetzt wieder dabei, Jugendämter muss man ausstatten, Schulen muss man ausstatten, Kindergärten muss man ausstatten. Und das ist das, was mich so wahnsinnig ärgert in Österreich, wenn wir uns da einig sind, dass es da alle diese Probleme gibt. Warum reden wir nicht seit 3 Monaten darüber, wie wir unsere Schulen, unsere Kindergärten, unsere Sozialämter und vor allem Sozialarbeiterinnen, die für Kinder zuständig sind, dass man die besser ausstatten, dass wir denen die Arbeit leichter machen, wo sich wirklich innerhalb kürzester Zeit massiv was verbessern und ändern könnte. Und stattdessen reden wir über Symbolpolitik, die sich auf einem Wahlplakat gut macht, wo dann so steht wie 100%iger Migrationsstopp, wo wir alle wissen, es ist totaler Blödsinn, weil es überhaupt nicht umsetzbar ist.
Ich will mich jetzt nicht desillusionieren, aber es ist in Österreich so, dass es immer nur um die Posten geht. Und das ist, diese Bundesregierung ist das beste Beispiel dafür, wo man noch 7 völlig unnötige Staatssekretäre geschaffen hat, nur dass alle Parteien Apparatschiks schön versorgt sind, wo dann letztendlich sich auch ein Herr Sepp Schellhorn völlig, völlig blank auszieht, der bis dato immer irgendwo gesprochen hat, wir müssen die Verwaltung schlanker machen, wir müssen in und Österreich, und jetzt hat er einen nicht amtsführenden Staatssekretär als Versorgungsposten, wo er nicht bewirken kann, aber viel Geld abheben darf. Das ist Österreich und das ist unser Problem, und der Einzige, der hier wirklich konsequent war, das war der Herbert Kickl, das muss man sagen, dem es nicht um die Jobs und die Posten gegangen ist, der für Österreich das Beste wollte, der ÖVP einen guten Plan, ein faires Angebot auf den Tisch gelegt hat, aber die ÖVP sich eher für den Weg mit viel Posten mit der SPÖ und mit den Neos entschieden hat, wo sie so weiterwursteln, ein paar Placebo-Ankündigungen machen, sich irgendwo in den Medien präsentieren, aber so weiter wursteln wie bisher. Und da das, damit muss Schluss sein.
Da machst du es dir jetzt leicht, weil da putzt du dich natürlich wieder ab, weil diese sinnlose Forderung, über die wir da reden, die eh nicht umsetzbar ist, die kommt ursprünglich von der FPÖ. Und wie so oft ist es so, die FPÖ ist zwar nicht in der Regierung, aber sie treibt die Regierung vor sich her. Mit absurden, menschenverachtenden, rassistischen Forderungen, die auch am Wahlplakat gut ausschauen. Und wo dann die ÖVP versucht, weil sie verzweifelt ist, weil sie glaubt, dass sie sich dann 100% mehr holen kann.
Das ist nicht rassistisch, das ist nicht menschenverachtend, noch sonst was. Bitte, fünf
in Niederösterreich auf dem Wahlplakat Moslem-Mama Mittelleitner zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, das war rassistisch.
Okay, dann reden wir doch über die Sparmaßnahmen, meine Lieben. Die melden uns aber gleich dann zurück nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.
Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Willkommen zurück hier zu Fellner Live auf OE24 TV. Mein Name ist Fina Wähler und an meiner Seite habe ich hier meine Studiogäste Veronika Born-Mehner. Servus Veronika.
Hallo.
Und Leo Lugner. Servus Leo.
Servus, hallo.
Wir haben ja schon heiß diskutiert über den Familiennachzug, Stopp etc. und Co. Wir bleiben aber auch gleich jetzt bei den Wien-Themen, würde ich sagen. Mhm. Es herrscht ja wirklich auch, wie soll ich sagen, im Wien-Favoriten akute Polizistenaufstockung. Also, wie soll ich sagen, Problembezirk Wien-Favoriten, da fehlen einfach schlichtweg die Polizisten. Der Bezirksvorsteher hat das ja auch schon gesagt, er fordert eben 500 mehr. Was sagst du dazu, Leo?
Ja, das stimmt und es braucht mehr Polizisten. Und ich möchte nur zurückerinnern, die letzte große Rekrutierungskampagne bei der Polizei gab es unter Herbert Kickl. Dem musste man aber sofort das Innenministerium wegnehmen, um dann weiterzumachen zu können wie bisher. Und es gab dann keine echte Rekrutierungsoffensive mehr bei der Polizei, obwohl man genau wusste, wie viele Polizisten in Pension gehen werden und da völlig klar war, dass es zu einem Personalnotstand und Engpass kommen wird. Und deshalb ist es völlig fahrlässig, wie die ÖVP hier im Innenministerium gehandelt hat. Da ist keiner schuld, da ist die ÖVP schuld, die gewusst haben, dass diese Situation auf uns zukommen wird, dass es zu wenig Polizisten geben wird, aber hier nicht eine Rekrutierungsoffensive gemacht hat. Jetzt im Gegenteil, jetzt spart man bei der Polizei. Wir haben schon gehört, ein Sparpaket soll auch die Exekutive treffen. Es soll so sein, dass die Polizisten keine Überstunden mehr machen, bezahlte Überstunden mehr machen dürfen. Was heißt das? Das heißt, man hätte die Polizisten, schickt sie aber lieber nach Hause, als sie im Dienst zu belassen und ihnen ein bisschen mehr zu zahlen. Das ist die Politik der ÖVP. Das ist wirklich die gefährdete Sicherheit der Österreicher. Ich kann mir noch gut erinnern, wie die ÖVPler immer gesagt haben, die FPÖ sei ein Sicherheitsrisiko. Wie haben wir den Beweis, der liegt hier am Tisch, dass die ÖVP das Sicherheitsrisiko ist, das hier mit der Sicherheit der Österreicher spielt?
Ja, ich habe bei Kickl als Innenminister vor allem in Erinnerung, dass er sehr gerne auf Ponys geritten ist.
Es waren Pferde.
Es waren Pferde, ja. Es waren Pferde,
Medikamente
Veronika,
und Pferde haben.
Veronika, und diese Pferde, werden international sehr erfolgreich eingesetzt. Bei allen Polizeien auf dieser Welt, die erfolgreich sind, gibt es solche Pferde. Das war eine Maßnahme, die er nicht eher erfunden hat, sondern der Wunsch kam aus der Exekutive selbst und das wäre gescheit gewesen, das auch umzusetzen. Das ist ein nachhaltiges,
und es gab viele Fotos ökologisches, von ihm, auf denen er in Fantasieuniform auf einem Pferd posieren durfte.
Diese Fantasieuniformen hat jeder Innenminister, auch der ÖVP-Innenminister, tragen das. Selbst die SPÖ-Landeshauptleute tragen das. Das ist die Uniform vom Katastrophenschutz. Die hat genauso der SPÖ-Landeshauptmann Doskozil wie Kaiser, wie auch der Innenminister Kahner oder Sobotka das hat.
Gut, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass Herbert Kickl gesagt hätte, wir brauchen mehr Polizeieinsatzkräfte. Ich finde es aber gut, ich sehe das auch so, dass es das braucht. Ich bin grundsätzlich dafür, dass es im öffentlichen Dienst und auch in den Gemeinden mehr Beschäftigte gibt. Ich widerspreche massiv bei den Überstunden, weil das Problem ist, wir haben zu wenige Polizisten und Polizistinnen, die arbeiten wie am Anschlag, die machen jetzt schon viel zu viele Überstunden, die haben einen extrem fordernden, teilweise wirklich auch belastenden Job, gerade in einer großen Stadt.
Und gefährlich vor allem, bitte.
Ja. Nicht nur gefährlich, sondern auch psychisch belastend. Also das lässt einen ja auch nicht kalt. Die erleben ja mitunter massive Schicksalsschläge von Personen, Übergriffe, tragische Ereignisse, Unfälle, sehen Verletzte, sehen Tote, müssen mitunter auch psychosoziale Arbeit leisten an irgendwelchen Unfallsorten und so weiter. Das heißt, die haben wirklich einen extrem herausfordernden Job und die machen bereits unglaublich viele Überstunden. Also gerade in diesem Bereich ist die Anzahl der Überstunden, die geleistet wird, viel zu hoch und das führt dann dazu, dass man solche Leute im Dienst hat, die teilweise massiv überarbeitet sind, die einen Schlafentzug haben, die den dritten Nachtdienst in Folge machen, und das ist sicher sicher nicht im Interesse der Polizisten und Polizistinnen zu sagen, die sollen jetzt noch mehr hackeln, sondern wir müssen im Gegenteil, wir müssen mehr einstellen und wir müssen auch schauen, dass die Polizisten genau, und vor allem, dass die auch besser unterstützt werden, weil das sage ich was genauso wie bei den Elementarpädagoginnen oder bei den Lehrerinnen. Die machen auch ganz, ganz viele Dinge, die administrative Tätigkeiten sind, die ihnen unglaublich viel Zeit wegnehmen und die sie daran hindern,
dass sie sind. Und diese FRA-Praktikanten sollen jetzt auch noch zusätzlich gestrichen werden, weil es gibt ja Jobs in der Verwaltung, bei der Polizei, die auch auf den Wachzimmern die Polizisten unterstützen bei diesen administrativen Tätigkeiten. Auch das möchte jetzt Innenminister Kahner streichen. Das heißt, hier wird noch eine zusätzliche Belastung auf die Polizisten, die auf der Straße sind, dazukommen. Summa summarum ein Totalversagen. Aber es sollen auch Überstunden gemacht werden können. Weil, da muss man dazu sagen, das Polizeigrundgehalt ist gar nicht so ein tolles. Die Polizisten, und ich habe viele Freunde, die bei der Exekutive sind, die verdienen viel zu wenig und
für
die schaffen
was sie machen,
für die Leistung
Fall.
Unglaublich. So, und die machen bewusst Überstunden, damit sie ein bisschen mehr verdienen
ich
und
weiß.
Ihre Familien ernähren können. Und wenn man ihnen jetzt diese Überstunden noch streicht, das Gehalt gleich lässt, ist das natürlich für die Beamten eine Katastrophe.
Das sage ich ja nicht, wenn es nach mir geht. Ich würde sagen, gerade all diese Leute, die Berufe ausüben, wo sie mit anderen Menschen arbeiten, und da ist für mich eine Pflegekraft oder jemand, der in einem Krankenhaus arbeitet, genauso dabei, wenn es nach mir geht, sollten die sowieso alle viel besser verdienen, weil wir haben wirklich das Problem, wir bezahlen Leute ja nicht nach ihrem gesellschaftlichen Beitrag oder nach ihrer Leistung, sondern wir bezahlen sie nach Prestige. Also jede Studie besagt, dass je prestigeträchtiger ein Job ist, desto mehr Geld kriegt man und am wenigsten verdienen die, die die wirklich notwendigen, systemrelevanten Jobs machen, wie wir während Corona zum Beispiel gelernt haben. Aber auch da, jetzt hat die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP sich in den Regierungsverhandlungen damals überlegt, wir müssen in den Ministerien sparen und jedes Ministerium soll einzahlen und dann geht man da mit der Gießkanne drüber und dann sagt man, jedes Ministerium
einmal,
soll jetzt gleich
nicht
viel
wir,
sparen.
Nicht wir sind jetzt in der Regierung. Wir hätten bei
Aber
der Exekutive
das,
und bei der Polizei
das ist
sicherlich
in dem Sparvorschlag
nicht,
drinnen,
nicht,
die damals,
nicht, nicht,
die damals
noch einmal,
von der FPÖ nach Brüssel gemeldet
noch,
worden
noch,
ist, wo
noch
Österreich
einmal,
sparen
noch einmal,
muss.
Noch einmal. Man kann aber auch im Innenministerium sparen. Auch da gäbe es Ansätze. Aber hier spart jetzt die SPÖ und die ÖVP und nicht die FPÖ.
Es ist total vertrottelt, weil
und
jetzt in jedem Ministerium
Polizisten
gleich viel
auf der Straße
gespart werden soll.
Sie sparen
und die
bei den Wachzimmern. Das ist das Problem.
Na, das Problem ist auch im Bildungsministerium. Die haben ja so gut wie keine freien Mittel mehr, weil der Großteil von dem, was die Mittel im Wissenschafts- oder im Bildungsministerium haben, geht ja direkt in die Schulen und in die Universitäten. Das ist, wir vergleichen auch da wieder Kraut und Rüben. Wir reden von Ministerien, die auch zum Beispiel wie ein Innenministerium teilweise Infrastruktur finanzieren und also kein freies, reales Budget haben, mit dem sie jetzt irgendwie Studien beauftragen können oder andere interessante Dinge machen können, die Politiker und Politikerinnen immer gerne nutzen, sondern die ihr Budget halt maßgeblich dafür verwenden, dass sie es in die kritische Infrastruktur strecken. Und wie man auf die Idee kommen kann, dass es sinnvoll ist, diesen Ministerien genauso den Sparstift anzusetzen wie bei den anderen, das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Das ist aber geboren aus diesem Plan, den damals ÖVP und FPÖ miteinander eingereicht haben, wo es darum ging, Österreich muss 6 Milliarden Euro einsparen. Und dann hat man halt populistisch, wie man war, weil es sich gut anhört, gesagt, auch im öffentlichen Dienst muss man sparen. Und das ist wiederum das, was mich so ärgert. Ich wäre ja da absolut dabei, Ihnen das, oder dir das zu glauben, wenn du irgendwie sagst, dir geht es darum, du willst, dass Wien sicher ist und dass
natürlich
den Leuten gut geht und so weiter. Aber dann muss man doch bitte schauen, dass man konstruktiv was für die Leute fordert und schaut, dass es den Leuten besser geht.
Das wollen wir ja. Und weil es uns um die Sache geht und weil es Herbert Kickl und der FPÖ um die Sache geht,
die Polizei
haben wir uns nicht an die ÖVP verkauft. Herbert Kickl ist standhaft geblieben. Ihm ging es nicht um die Jobs, ihm ging es nicht um den Posten. Der ÖVP geht es darum, damit sie ein paar Staatssekretäre mehr finanzieren können, müssen dann die Polizisten dran glauben und denen werden die Überstunden gestrichen und die administrativen Hilfen. Das ist die ÖVP.
Und weil die FPÖ die letzten 10 Jahre sehr erfolgreich bewiesen hat, dass das Thema Sicherheit ein Wahlkampfthema ist.
Also hätten wir bei den Staatssekretären jetzt sparen sollen, oder wie siehst du das, Leo?
Ja, die völlig aufgeblähte Regierung ist natürlich eine Chutzpe bei der Sonderklasse. Sogar das Parlament musste umgebaut werden, dass die überhaupt alle Platz auf der Regierungsbank haben. Also so ein Wahnsinn. Das ist schon so absurd. Das ist die Verlängerung des Faschings das ganze Jahr, was die da betreiben. Es ist wirklich eine Sauerei gegenüber der Bevölkerung. Bei der Bevölkerung soll gespart werden und die Politiker-Elite lebt in Saus und Braus auf Kosten der Bevölkerung. So kann das nicht sein und ich bin überzeugt, die werden alle ihre Strafe bekommen für diese Unappetitlichkeiten, die sie da veranstalten.
Na gut, aber was machen wir jetzt dann, wenn Favoriten eben das Problem jetzt noch ist? Es herrscht einfach hohe Kriminalität und die Polizisten fehlen.
Ja. Was muss man jetzt da machen? Was müsste man machen? Es braucht eine Rekrutierungsoffensive bei der Polizei, dass man endlich wieder Polizisten einstellt. Es braucht eine Verschärfung, eine komplette Strafrechtsreform in Wahrheit. Es muss in Österreich so sein, dass Straftäter auch wieder ordentlich bestraft werden. Es ist mittlerweile so, dass jemand, der jemanden ausraubt, auf freiem Fuß angezeigt wird. Bei schwerer Körperverletzung, der wird in der Regel, kommt auf freien Fuß raus, dem passiert gar nichts, der sieht das Gefängnis nicht einmal von innen. Der wird in der Regel, geht er mit einer bedingten Strafe nach Hause, wenn oftmals der Täter überhaupt gar nicht gefunden wird. Das ist das nächste Problem. Es gibt dann ein paar Sonderfälle, wo dann irgendwo besondere mediale Berichterstattung herrscht, wie diesen einem Rapid-Spieler, der da irgendwo in der Disco, umgestoßen wurde. Da wurde der Täter dann eingesperrt in U-Haft, weil das ist ein Prominenter gewesen. Das war ein Fall, wo die Justiz genau gehandelt hat. Aber in der Regel auf der Straße, im 10. Bezirk oder sonst wo in Wien, kommt es zu Straftaten, kommt es zu Morddrohungen, kommt es zu Überfällen, zu Diebstählen, zu Rangeleien etc. Den Tätern passiert in der Regel nichts. Und deshalb bleiben sie auch in ihrem Verhalten und werden weiter kriminell, weil sie haben nicht mit Konsequenzen zu rechnen. Wir müssen auch hier endlich Regeln aufsetzen, dass es Konsequenzen bei Straftaten gibt. Es ist so, dass bei Straftaten gegen Leib und Leben in Österreich oder auch gegen Güter, Einbruch etc., Diebstahl, die Strafen einfach viel zu gering sind. Die Täter nichts zu befürchten haben, aber trotzdem enormer Verwaltungsaufwand natürlich betrieben wird. Die Gerichte sind beschäftigt, die Staatsanwaltschaften sind beschäftigt, die Polizei ist beschäftigt, aber es kommt nichts raus. Die Polizisten sind desillusioniert. Ich rede mit wirklich vielen Beamten in der Exekutive. Die erzählen mir jedes Mal, sie schnappen irgendjemanden, verhaften den, der kriegt Handschellen, kommt mit zur Einvernahme aufs Kommissariat und nachher ruft die Staatsanwaltschaft an und sagt, ein freier Fuß, der kann heimgehen. Und das desillusioniert natürlich auch einen jeden Beamten, wenn die Justiz hier derart vorgeht. Jetzt muss man auch sagen, die sind an Gesetze gebunden. Das heißt, wir müssen die Gesetze verschärfen. Und ich sehe hier null Bereitschaft in der jetzigen Bundesregierung von Seiten Stocker, Babler oder Meidl-Reisinger hier irgendwas zu tun.
So, das hat sehr, sehr viel Zeit für eine ausgiebige Wahlkampfrede und jetzt freue ich mich, dass ich auch zu Wort kommen darf. Auch da ist es wieder so. Ich würde gern an der Wurzel des Problems beginnen und nicht drüber reden, wie ich dann ein Pflaster auf die Wunde draufgebe. Jetzt ist es so, nicht alles ist falsch. Natürlich brauchen wir mehr Polizisten. Ich sehe das genauso, dass man da in dem Bereich mehr investieren muss, dass es da Rekrutierungsmaßnahmen braucht. Aber wir sollten doch bitte, wenn wir eine Wunde sehen, nicht nur drüber reden, welches Pflaster man draufgibt, sondern auch, wie ist diese Wunde entstanden und was mache ich, damit es nicht nächste Woche wieder zu dieser gleichen Wunde kommt. Wenn mein Kind immer wieder hinfällt, lernt mein Kind ja auch, dass es das, warum es hinfällt, nicht mehr tut, anstatt dass jedes Mal wieder hinfällt und jedes Mal wieder kommt und jetzt bitte ein größeres Pflaster. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sich überlegen muss, was soll man tun? Und ja, ich sehe das auch so, die Regierung muss jetzt jedenfalls liefern, weil wir haben jetzt ein halbes Jahr lang Verhandlungen gehabt und wir alle wissen, die FPÖ geht durch die Decke, wenn die jetzt nicht liefert und ich will das halt nicht und demnach, da ist jetzt ein relativ großer Druck. Ich bin aber, muss ich sagen, bis jetzt mit dem Arbeitstempo, das die vorlegen, sehr zufrieden, weil sie relativ schnell liefern. Und da gehört unter anderem auch, was da unter anderem jetzt auch als nächstes am Tablon liegt, was ich für total wichtig befinde, ist die Kindergrundsicherung. Weil alle, die sich schon einmal mit Kinderrechten beschäftigt haben, wissen, da geht es ja nicht nur darum, dass die Kinder eine Jause bekommen sollen, weil teilweise Kinder einfach nicht einmal was Vernünftiges zum Essen mitkriegen in die Schule und im Kindergarten, sondern weil es natürlich auch darum geht, dass es ausreichendes pädagogisches Personal gibt, dass sich um die Jugendlichen gekümmert wird, dass die Jugendlichen Essen bekommen und dass darauf geachtet wird, dass sie nicht in Armut aufwachsen. Weil wir alle wissen, das beste Mittel gegen Gewalt und das Beste, was ich tun kann, wenn ich will, dass Jugendliche nicht zu Problemfällen werden, zu schauen, dass sie sicher aufwachsen, dass sie nicht in Armut aufwachsen, dass sie versorgt werden. Und da liefert die Regierung gerade genauso wie beim Mietendeckel. Und so gesehen bin ich in dem Fall sogar sehr, sehr froh.
Ja, und wir sind auch wieder gleich zurück hier auf OE24TV. Vorher geht's noch in eine Werbepause. Bis gleich.
Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Ja, willkommen zurück zu Fellner Live. Fina WLAN hier im Studio. Meine Studiogäste sind hier Veronika Born-Mehner und Leo Lugner.
Hallo.
Ja, wir haben schon heiß diskutiert über den Familien- und Nachzugsstopp, auch über die Polizisten, die ja auch hier fehlen hier in Österreich, insbesondere auch in Wien. Und jetzt widmen wir uns natürlich dem aktuellen Thema jetzt Russland, Ukraine und den USA. Und da haben wir ja auch schon gelesen über die Waffenruhe. Was der Putin jetzt dann, haben wir jetzt gerade gesehen. Veronika, du hast dir gerade so gerade geschaut.
Ja.
Hast du schon ganz gelesen.
Genau, ich habe gerade gelesen, dass Putin anscheinend zustimmen wird bei dieser Waffenruhe. Er sagt aber gleichzeitig auch, dass Russland im Konkreten darüber entscheiden wird, wie das genau ausschaut. Mhm. Das heißt, so wie ich das verstehe, lässt er sich auch gleichzeitig noch seine Hintertür offen, um dann nochmal nachzuverhandeln und nochmal nachzuschärfen. Aber es ist immerhin schon einmal ein beruhigendes Signal, dass er nicht vollends eskaliert und nicht sofort Nein sagt, sondern
nicht zumindest, jetzt, also.
Zumindest so tut, als ob er gesprächsbereit wäre. Bei Putin muss man halt immer ein bisschen aufpassen, weil jede Abmachung, die mit Putin getroffen worden ist zu dem Thema, wurde bisher von ihm gebrochen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er sich daran hält, ist nicht besonders hoch, aber immerhin einmal das.
Wie schätzt du das ein, Leo?
Ich bin überzeugt, dass Donald Trump sein Wahlversprechen, dass er Frieden in Europa und in der Ukraine machen wird, einhalten wird. Und ja, es braucht natürlich da starke Verhandlungen. Und er ist einer, der zwingt zu Frieden beide Konfliktparteien. Und ich glaube, das ist für Europa in Wahrheit das Wichtigste. Das, was mich immer so wundert, wenn ich die Reaktionen vor allem der Linken sehe und der ÖVP, die sind irgendwo traurig, wenn es möglicherweise zu Frieden kommt. Da kommt man so vor, dass da das größte Interesse wäre, den Krieg möglichst lang weiterzuführen und noch möglichst viel Waffen dorthin zu schicken und dass dort noch möglichst viel junge Männer auf beiden Seiten sinnlos sterben. Ich hoffe, dass der Krieg bald zu Ende ist. Ja, das war ein Überfall Russlands. Russland hat hier Völkerrecht gebrochen, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Nichtsdestotrotz muss es jetzt einen Frieden geben und der wird vielleicht für die Ukraine in der ersten Phase etwas einschneidend sein. Die werden nicht die Gebiete zurückbekommen, die ihnen weggenommen wurden. Aber für die Bevölkerung dort heißt Frieden, dass es einen Wiederaufbau gibt, dass es einen Wirtschaftswachstum gibt, einen Wirtschaftsmotor wieder gibt. Und das kann auch für Europa eine Chance sein, dass wir dort den Ukrainern helfen, das Land wieder aufzubauen. Und das kann auch für die Wirtschaft in Europa förderlich sein. Und darauf hoffe ich, das wäre das Beste für Europa.
Ja, aber ein Aufbau in der Ukraine kann ja teuer werden.
Kann teuer werden, aber kann auch sehr positiv für die Wirtschaft sein.
Ja. Okay.
Also nichts von dem, was Trump macht, war bisher gut für die europäische Wirtschaft oder generell für irgendein anderes Land außer für die USA. Ich bezweifle sogar, ob es für die USA selbst gut ist, was er tut. Also dass das für uns in irgendeiner Art und Weise positiv wäre, das halte ich für vollkommen abwegig. Wenn es einen Frieden gibt, ist es natürlich gut. Das war auch das, was ich auch gesagt habe. Deswegen war auch dieser Seitenhieb ein bisschen unnötig, von wegen die Linken wären traurig, wenn es Frieden gibt. Das ist ein totaler Schwachsinn. Aber was halt schon ein Thema ist, ist, wenn jetzt die Schweiz kommt, würde und sie würde sagen, wir annektieren jetzt Vorarlberg und ab dem Arlberg ist vorbei und alles für den Arlberg gehört nicht mehr zu Österreich, dann wäre wahrscheinlich die FPÖ auch eine der Parteien, die sagen würde, dass Österreich sich jetzt nicht einfach so ergeben soll, damit es keinen Krieg gibt, sondern da würde die FPÖ dann wahrscheinlich patriotisch, wie sie es auch sagen, dass wir
Das Beispiel gibt es in der österreichischen Geschichte.
Ich weiß,
du hast nur das falsche
Vorarlberg
Beispiel.
Vorarlberg wollte
du,
das sogar.
Wir haben das Beispiel, uns wurde Südtirol genommen. Südtirol gehört zu Österreich, ist ganz klar österreichisch. Das wurde uns von den Italienern genommen. Darüber wird viel zu wenig diskutiert.
Ja, es war halt vorher die Kleinigkeit Hitler, die passiert ist. Aber
okay. Also forderst du jetzt Südtirol wieder zurück?
Also doch, es sind ein bisschen andere Voraussetzungen und Bedingungen wie der Angriffskrieg von Trump auf die Ukraine.
Zu Südtirol noch ein Wort. Man muss es natürlich fairerweise sagen, wir sind natürlich nicht dafür, einen Krieg jetzt mit Italien anzuzetteln. Um Gottes Willen sicher nicht. Aber das, was zum Beispiel in der letzten schwarz-blauen Regierung als Vorschlag da kam, dass man der österreichischen Bevölkerung, die in Tirol lebt, eine Doppelstaatsbürgerschaft ermöglicht. Mhm. Das fände ich durchaus einen sehr smarten Move und eine sehr intelligente Lösung. Irgendwo auch langfristig.
Weil in dem Fall historisch, ich habe sehr viel Freude.
Wir haben auch eine Partnerpartei dort. Das sind Österreicher, die identifizieren sich als Österreicher, haben eine italienische Staatsbürgerschaft. Denen kann man wirklich auch eine Doppelstaatsbürgerschaft geben. Und das war kurz vor der Wiedervereinigung. Da hätten sogar die Italiener zugestimmt. Leider ist das vom Tisch und es gibt wieder null Interessen in der aktuellen Bundesregierung für die Tiroler Bevölkerung.
Um auf Trump zurückzukommen, weil das vielleicht gerade ein bisschen aktueller ist. Das, was Trump macht, ist halt ein extrem gefährliches Spiel und wahnsinnig explosiv. Er geht immer aufs Ganze, er hat Allmachtsfantasien, er will das Großrussische Reich wiederherstellen. Er sagt, er will
Trump
all das zurückhaben.
Das Großrussische Reich?
Putin
will das Großrussische
Reich. Trump möchte gerne Kanada und Grönland. Also wenn es um die Allmachtsfantasien geht, wundert es mich gar nicht, wenn ich die zwei verwechsle, weil das sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Also während der eine Kanada und Grönland gerne annektieren würde, will Putin das ehemalige Russische Reich wiederherstellen. Beide sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie glauben, es wäre in Ordnung, in andere Länder einzukehren und zu sagen, wir nehmen uns jetzt, was wir wollen. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch in Wirklichkeit um den Verhandlungen, weil Trump ja bereits angemeldet hat, dass er selbst Interessen in der Ukraine hat, dass er Interesse an seltenen Erden hat, an Rohstoffen hat und so weiter. Und Putin wiederum das Ganze natürlich auch aus Profitinteresse
heraus. Dann muss man dem Trump aber wenigstens das heißt, zugestehen, er ist extrem ehrlich und spricht das aus. Bis dato ging es den US-Präsidenten auch immer nur um seltene Erden, um Rohstoffe. Die meisten Kriege im Nahen Osten wurden deshalb irgendwo angezeigt und losgetreten, und da hat man immer fadenscheinig behauptet, es geht um ganz andere Gründe, und die Europäer haben laut applaudiert, wo die Amerikaner Kriege angezettelt haben im Nahen Osten. Jetzt, wo der US-Präsident ein Republikaner ist und kein Demokrat, wird der ganz scharf kritisiert, das, obwohl der eigentlich relativ ehrlich hier sagt, ja, wir haben viel in die Ukraine investiert, da ist wirklich viel Geld, amerikanisches Geld hineingeflossen, da wollen wir was zurückhaben.
Trump sagt die Wahrheit, Trump sagt das, was er tatsächlich denkt, aber das Problem ist, dass das, was er denkt, extrem menschenfeindlich ist, faschistisch ist, antidemokratisch ist und dass er ein Diktator ist durch und durch und dass, wenn es nach ihm geht, er und seine Tech-Milliardär-Freunde sich die ganze Welt untereinander aufteilen und alle anderen
sich unterjochen müssen. Ich muss noch ganz kurz widersprechen, das ist der demokratisch gewählte US-Präsident.
Der selbst antidemokratisch agiert.
Kein Antidemokrat, das ist völliger Unsinn.
Okay, ja, das war das Fellner Live jetzt hier mit meinen Studiogästen Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Vielen Dank, dass ihr heute hier auf UE24 mit dabei seid. Ja, und wir melden uns dann wieder gleich zurück nach einer kurzen Werbepause.